Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 22. März 2024 mit einem Nachtrag zum Taurus.
Beschwerden.
Der Lage in Gaza.
Demoskopie.
Tesla.
Organspenden.
Reichen Rechten.
Hä? Ägypten?
Schamjaf zu Russlands Einfluss in Afrika.
Zufriedenheit.
Einer guten Nachricht.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein. Und leider keinen Faktencheck heute.
Aber wir haben eine Schattenredaktion.
Das hoffen wir zumindest. Also hört aufmerksam zu, macht euch Notizen und wenn euch was auffällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe einen Nachtrag zum Taurus oder zur Taurus-Debatte mit. Hätte ich eigentlich letzte Woche schon erzählen können, hätte ich letzte Woche schon wissen können, denn es gab letzte Woche Donnerstag exklusiv bei T-Online einen Artikel, der die Sache schon berichtet hat. Und zwar gab es offenbar Montag von der Woche eine geheime Sitzung des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Und dabei sind die Mitglieder dieses Ausschusses wohl unterrichtet worden, dass und warum die Lieferung des Taurus vor allem ein Problem für unsere Sicherheit wäre, also für unsere eigene Verteidigungsfähigkeit. Den Bericht hatte ich Freitag nicht gesehen. Aber war jetzt auch nicht so schlimm, weil so richtig Wirbel darum ist dann auch erst übers Wochenende und Anfang dieser Woche entstanden. Aber irgendwie gar nicht so sehr die Frage betrifft, stimmt das denn? Und gibt da, ne, dass man mal ExpertInnen interviewt, ob das korrekt ist oder so, sondern es ging nur noch darum, wie es sein konnte, dass Informationen aus einer geheimen Sitzung an T-Online gelangt sind.
Ach, die Nummer mit den 100 Beteiligten in einer geheimen Sitzung und dann ja, glauben, genau. Alles würde geheim. Ich wusste überhaupt nicht, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was da inhaltlich, worum es da ging. Ich habe nur
feixen
müssen
ging's.
Über...
Also, okay. Dass denen gesagt wurde so, hey, wir können die nicht liefern, weil dann haben wir ein echtes Sicherheits- und Verteidigungsproblem.
Okay. Hätten die das nicht direkt zum Anfang, aber egal, ja.
Also, naja, offensichtlich will man nicht, dass das über bestimmte Kreise hinaus bekannt ist. So kann man ja auch verstehen.
Ja,
und,
auf eine Art.
Und die Quintessenz ist wohl auch, dass bei dieser Sitzung dann auch diverse Grüne, diverse FDP-Leute und auch Union davon überzeugt wurden, dass es vielleicht eine schlechte Idee sein könnte. Also da war die Rede von, also in diesem T-Online-Artikel war die Rede von Kinnladen, die runtergeklappt sind. Also weiß ich nicht, ich genieße ehrlich gesagt diese Information mit Vorsicht, weil ich immer das Gefühl habe, wenn geheime Dinge durchgestochen werden, ne, dann hat das meistens auch einen Grund und eine Absicht.
Ja.
Hier könnte ich mir vorstellen, dass es für die SPD halt ganz gut ist, ja, weil Olaf Scholz stand wirklich verdammt schlecht. Da fand ich, und vielleicht ist es jetzt für die SPD vorteilhaft, wenn solche Informationen an die Öffentlichkeit kommen.
Angesichts des Allgemeinzustands der deutschen Bundeswehr, der seit zwei Jahrzehnten berichtet wird, finde ich das aber nicht ganz unplausibel. Und ich frage mich gleichzeitig, was ist eigentlich mit dem ganzen Geld passiert, dass wir über die jetzt, ich meine, wir haben hunderte von Milliarden mittlerweile für die Bundeswehr ausgegeben. Das kann doch nicht sein, das hat alles nur für... weiß ich nicht, Sold, Mittagessen und Schuhe draufgegangen ist.
Da gab es doch auch gerade erst den Bericht wieder, ne, der Werbeauftragten. Den habe ich allerdings jetzt nicht gelesen für die Sendung, muss ich zugeben. Aber die Quintessenz war wohl auch hier ganz schön schlecht alles.
Ich wüsste trotzdem gerne, wo ist unser Geld?
Ja, das
Wir haben viel Geld dahin bezahlt. Das ist eine vergleichsweise kleine Armee, die vergleichsweise viel Kohle kostet. Und ganz offensichtlich ist das Geld irgendwo hingegangen, wo es nicht der Armee dient.
Doch.
Das stimmt doch was nicht.
Doch, soweit ich das verstanden habe. Aber ich muss auch zugeben, ich habe jetzt nicht diese ganzen, weil Leute mal sagen, ja, hier in Streitkräften und Strategien wurde das gesagt und in Was nun, Herr General, wurde das gesagt.
Ich kann das ja auch nicht alles nachhalten.
Ich finde auch, das ist ein bisschen viel. Das schaffe ich nicht, aber so was ich so immer dann in den Überschriften oder auch mal in Artikeln so querlese, ist halt, das Geld ist schon da und es wird auch für die Armee genutzt, aber der Zustand der Armee war so schlecht, dass man da erstmal die Löcher stopfen musste, so quasi von den
Uniformen. Mir geht es jetzt nicht um das Sondervermögen und
so,
sondern mir geht es darum, dass wir 40 Milliarden Euro jedes Jahr für die Bundeswehr ausgeben.
Ja, naja.
Und wofür? Das finde ich schon, also ich, dass das niemand fragt, dass das irgendwie alles so hingenommen wird, finde ich zunehmend befremdlich. Vielleicht hat ja tatsächlich aus der Hörerschaft wer da ein bisschen Einblick oder kann auf entsprechende Papiere verlinken. Weil ich
also du sollst
das
ja
nicht.
Sowieso mal ein Interview führen mit einem, der sich mit sowas auskennt, ne? Das ist ein Arbeitsauftrag für dich.
Ich habe schon mehrfach versucht, auf mehrfach Kanälen den Wiegold mal zu einem Interview zu kriegen, aber der ignoriert mich. Wahrscheinlich hat er mich irgendwie geblockt, weil er mich doof findet oder so. Okay. Aber ich guck mal, ob ich wen anders noch finde, ja.
Okay. Naja, also jedenfalls kann man festhalten, die Debatte über den Taurus ist jetzt erstmal auf eine Art beendet, weil wer jetzt noch die Lieferung fordert, der muss sich halt auch den Vorwurf gefallen lassen, damit die Sicherheit Deutschlands gefährden zu wollen.
Wieso? Sind wir in Gefahr?
Ja.
Sind wir in Gefahr?
Also es gibt wohl auch Berichte, dass Russland tatsächlich sich immer mehr aufrüstet für einen größeren Krieg gegen den ganzen Westen. So. Naja, jedenfalls hat deswegen, vielleicht auch deswegen, ich weiß es nicht, aber in den großen Zusammenhang gehört jetzt auch, dass Emmanuel Macron auch nochmal kräftig nachgelegt hat. Der hat diese Woche gesagt, ich zitiere aus Google-Übersetzer quasi, vielleicht müssen wir irgendwann, Gedankenstrich, das wünsche ich mir nicht und werde es auch nicht initiieren, Operationen vor Ort durchführen, welcher Art auch immer, um den russischen Streitkräften entgegenzuwirken. Und dann natürlich noch so ein schöner Satz wie, die Stärke Frankreichs liegt darin, dass wir es schaffen können. Ein weiterer Satz in Richtung Bodentruppen, ja, also oder die halt nicht auszuschließen. Und auch ein weiterer Keil, den er da ja zwischen sich und den deutschen Kanzler treibt letztendlich. Der wiederum hat diese Woche auch einen ganz tollen Satz gesagt, nochmal zur Taurus-Debatte. Und zwar, es handele sich um eine, Zitat, peinliche Debatte in Deutschland, die außerhalb Deutschlands niemand versteht.
Tja.
Und ich bin mir sicher, dass er es ganz anders gemeint hat, als ich das jetzt
ja, ich und
meinen
ich
würde.
Auch.
Ich würde ihm nämlich zustimmen, dass es sehr peinlich ist für uns, also wie das auch international wahrgenommen wird, zum Beispiel in Finnland, in Frankreich, in Großbritannien, in Polen, wahrscheinlich auch noch andere Länder, ist man, glaube ich, ziemlich irritiert. Und eine Stimme habe ich mitgebracht. Und zwar war die tatsächlich in diesem Podcast Streitkräfte und Strategien zu Gast. Minna Orlander heißt die vom Finnish Institute for International Affairs. Mhm. Und die hat gesagt,
es sieht leider sehr schlecht aus momentan für Deutschland und vor allem für die deutsche Glaubwürdigkeit mit zunächst einmal diesem Nein von Scholz zur Taurus-Lieferung, die ja ewig besprochen wurde wieder über Monate und wo man einfach so ein Flashback, fast so ein Déjà-vu hat von der ganzen Leopard-Panzerwagen-Diskussion.
Sie haben das gerade schon angedeutet, dass Sie das eher für sinnvoll halten, diese Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern an die Ukraine zu liefern. Warum?
Ja, das wäre militärisch sehr sinnvoll, weil erstens, jetzt komplett davon abgesehen, dass die Taurus-Flugkörper jetzt noch ein bisschen größere Reichweite haben können gegebenenfalls als die Storm Shadows und Scalps und auch so ein bisschen anders funktionieren. Aber die sind ja ungefähr vergleichbar, diese britischen und französischen Langstreckenflugkörper, die Ukraine schon erhalten hat letzten Sommer. Was daran so wichtig wäre, wäre eben einerseits, dass die Ukraine einfach mehr braucht davon. Also Frankreich und die Briten haben eben nicht so viele von diesen Storm Shadows und Scalp-Flugkörpern da, die sie liefern können. Und da würde es einfach enorm helfen, wenn Deutschland da dann eben auch die Taurus geben würde. Also alleine im Sinne von der Quantität würde es helfen. Und dann mit Bezug auf die Qualität des Taurus wäre es natürlich enorm hilfreich, weil das relativ massive Flugkörper sind und auch aufgrund der Funktionsweise, auf die ich jetzt hier jetzt nicht so im Detail eingehe, aber so, dass die Ukraine dann effektiver eben russische Logistik beispielsweise zerstören könnte, sowohl auf der Krim als auch anderswo, also eben weiter weg von der Front, dann so die russischen Strukturen, wie Russland diese Kriegsmaschine aufrechterhält, eben dort dann eingreifen könnte. Und hier sieht man eben dann auf der politischen Ebene wiederum, dass Scholz offenbar hier die rote Linie gezogen hat. Also er ist zwar bereit, die Ukraine sehr stark dabei zu unterstützen, sich vor den russischen Angriffen zu schützen, die ja sehr oft auf zivile Ziele zielen. Aber dann dieses scheint dem Kanzler zu weit zu gehen, dass man die Ukraine dabei unterstützen würde, Russland ganz daran zu hindern, überhaupt anzugreifen. Und das sehe ich als problematisch.
Ja, um mal eine Stimme aus dem Ausland zu hören. Wer allerdings total auf der Seite von Olaf Scholz ist, das ist einer, den kennen wir gut.
Die SPD.
Die gesamte SPD. Tatsächlich gibt es auch einen schönen Artikel darüber. Beim Stern war das. Da hat einer mal, wie lange war er? Eine Woche? Genau, eine Woche mit der SPD-Fraktion verbracht, der Florian Schillert, und hat darüber geschrieben, wie sie sich wirklich alle gegenseitig immer bestärken und auf die Schulter klopfen und wie wirklich diese ganze Mützenich-Debatte auch dazu geführt hat, dass die Reihen geschlossen haben unter sich. Also nicht etwa eine kritische Diskussion darüber, hä, wie konnte es sein, dass er davon spricht, dass wir den Krieg einfrieren, sondern nein, aber wer auf der Seite des Kanzlers ist, ist der Altkanzler Gerhard Schröder, der gesagt hat, ich finde, Olaf Scholz macht das, was ich von einem deutschen Bundeskanzler zurzeit erwarten würde.
Ja, natürlich ist Moskau dieser Meinung. Also wundert mich jetzt wenig. Was ich ja noch ganz interessant fand, war, dass eine Nachricht aus der Financial Times von heute, also vom 22. März, die Ukraine zündet den Russen ja die ganzen Ölraffinerien gerade an. Ne? Da brennt ja ständig irgendwie was. Und die USA haben jetzt angeblich gesagt, hört mal damit auf, Freunde, weil das treibt die globalen Ölpreise in die Höhe und könnte Vergeltungsschläge provozieren.
Mhm. Naja, aber die Vergeltungsschläge kriegt ja auch die Ukraine ab, weil das war auch eine Meldung von letzter Nacht, dass da irgendwie, weiß ich nicht, hunderte Drohnen und Raketen aufs ganze Land niedergegangen sind.
Ja, und die kriegt es sowieso ab.
Naja. Ja?
Also Ölpreise.
Ja, so viel zu dieser ganzen Debatte.
Ja, ich habe auch noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar hatte ich, ich weiß gar nicht, vor 2, 3, 4 Wochen erzählt, dass in Frankreich 2019, als da Gelbwestenkrise war und sowas, die Regierung überall in den Bürgermeistereien Beschwerdehefte ausgelegt hätte, wo die Leute reinschreiben konnten, was ihre Sorgen und ihre Nöte sind und was sie von der Regierung erwarten. Mhm. Da gab es jetzt gerade noch mal einen Deutschlandfunk-Hintergrund, also ein 20-Minuten-Feature, was sie täglich senden. Wer die Dämmerung gehört hat, kennt die Antwort auf die Frage, die die Sendung stellt. Und die Frage lautet, die Inhalte sollten öffentlich diskutiert werden. Wurde dieses Versprechen eingelöst? Die Antwort lautet, nein. Aber sie werden, hatte ich ja auch erzählt, gerade von einer Handvoll WissenschaftlerInnen ausgewertet. Und die kommen in diesem 20-minütigen Feature auch zu Wort und erklären auch noch ein bisschen, weil das sind ja Linguisten, die da auch reingeguckt haben, die sagen, wir haben ja bestimmte Wortpaare gefunden, die immer wieder auftauchen und so. Und das sagt was über die Verfasstheit der Menschen und so. Und da wird es dann doch wieder interessant, dieses Feature, auch wenn es nicht wirklich was Neues erzählt. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, das fand ich dann doch nochmal beeindruckend auch. Es geht sehr viel um uns und die, ja, also Land, Stadt, oben, unten. Mhm. Und worum es praktisch gar nicht geht, ist Migration. Migration ist das letzte Problem, das die Menschen haben. Fand ich ganz interessant.
Ich blicke auf den nächsten Konflikt. Die Konfliktbeauftragte in der Wochendämmerung. Diesmal geht es um Gaza. Die UN haben nämlich Alarm geschlagen, gesagt, ein Drittel aller Menschen in Gaza leiden unter katastrophalem Hunger. Und das ist nur eine von vielen Meldungen, die diese Woche zum Thema Israel und Gaza in den Nachrichten oder auch in den Zeitungen zu lesen, zu hören waren. Seit mehreren Wochen kann man ja schon beobachten, dass die israelische Regierung sich zunehmend isoliert sieht, also jetzt auch von den internationalen UnterstützerInnen, die sie eigentlich traditionell hat, USA, Deutschland und so weiter. Da ist ja die Sache, die hatte ich schon erzählt, mit dem Hafen, der von den USA kontrolliert wird und von den internationalen Verbündeten. Da gab es jetzt tatsächlich das erste Schiff, was angekommen ist. Aber auch diese Woche, und ich glaube, es ist heute oder so im UN-Sicherheitsrat, eine Resolution eingebracht von den USA. Und damit brechen sie eigentlich ihren bisherigen Kurs, in der klar und deutlich eine Waffenruhe in Gaza gefordert wird. Mhm. Bisher hatten die USA ja die meisten Resolutionen, die in so eine Richtung gingen, mit ihrem Vetorecht blockiert und verhindert. Sie fordern aber, muss man auch sagen, gleichzeitig auch die Freilassung der Geiseln in dieser Resolution. Also sie nehmen beide in die Pflicht und es wird wohl auch hinter den Kulissen sehr, sehr stark daran verhandelt, eben wirklich zwischen Israel und der Hamas so eine Vereinbarung zu schließen, so ey, okay, Waffenruhe, aber dann auch die Geiseln freilassen.
Ist das Innenpolitik oder ist das tatsächlich jetzt ein
Also
ein Wandel der Außenpolitik?
Das weiß man oft nicht so genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ist ja bei uns auch, dass sich das gewandelt hat und man zunehmend natürlich nicht mehr gewillt ist, diese krassen zivilen Opfer in Gaza in Kauf zu nehmen.
kann man nur sich nicht ewig angucken. Ja.
Nur weil da in Israel halt eine extrem rechte Regierung an der Macht ist, die keine Kompromisse machen will, die einfach komplett maximalistisch davor gehen will. Naja, und dann weiß ich nicht, es ist halt alles ein riesiges, schwieriges Puzzle. Wie gesagt, das meiste passiert in Hintergrundgesprächen. Also da kriegen wir dann nicht viel von mit. Da vermittelt Ägypten, da vermittelt Katar. Die versuchen da wirklich, so gut es geht, eine Lösung zu finden, auch für die Frage, wie kann man denn Hilfslieferungen, die schon in Gaza reingekommen sind, wie kann man die sichern? Weil da gab es jetzt auch mal wieder Berichte von LKWs, die überfallen werden. Da scheint wohl auch in israelischen Sicherheitskreisen überlegt zu werden, ob man nicht die Palästinenser einbeziehen könnte, die keine Verbindungen zu Hamas haben. Ob man da auch mittelfristig irgendwie eine neue, so eine Art Regierungsbehörde aufbauen könnte.
Das
und so weiter.
Ja. Wie soll denn das gehen? Ich meine, die tragen ja jetzt nicht Hamas-Abzeichen und jeder, der kein Hamas-Abzeichen trägt, ist nicht Hamas-Sympathisant oder Zuträger. Das ist doch unrealistisch.
Ich fand das ganz interessant, in der Taz stand das, dass es wohl schon seit der Machtübernahme der Hamas 2007 einige Großfamilien in Gaza gibt, die dabei eine Rolle spielen könnten, die immer wieder, das bestätigt auch das Institute for the Study of War, die immer wieder im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht haben, ihre eigene Autorität im nördlichen Gazastreifen wiederherzustellen. Also die eventuell ein Teil eines Puzzles werden könnten, wenn es darum geht, eine Alternative zu Hamas zu etablieren.
Ach, das finde ich ja total spannend.
Ja, ne, also aber das sind alles so Ideen und über den Status der Idee noch nicht hinaus, aber immerhin.
Ja, aber wenigstens nicht unrealistisch. Also, weißt du, wenn es tatsächlich sowas gibt, dass du sagst, okay, da können wir es wenigstens mal versuchen, ist immer noch mehr, als der Mütze nicht liefert. Ne?
Voll. Naja, und also das Muster, das bleibt, wie auch schon in den letzten Wochen, die israelische Regierung weigert sich im Wesentlichen, Verantwortung für die Zivilisten in Gaza zu übernehmen. Deswegen übernimmt die internationale Gemeinschaft zunehmend diese Verantwortung, mischt sich zunehmend ein und es gibt eben auch immer mehr Überlegungen, okay, was kann man denn machen, um konkret in Gaza auch wirklich die Situation wieder zu entschärfen. Und da wird man weiterhin abwarten müssen, wie sich das entwickelt.
Nebenan ist Ägypten und die Europäische Kommission, also in Person von Ursula von der Leyen, noch ein paar andere Staatschefs und Chefinnen waren dabei, waren in Kairo, haben sich da mit al-Sisi, dem ägyptischen Präsidenten, getroffen und haben 7,5 Milliarden Euro mitgebracht. Und zwar sind das EU-Finanzhilfen, die teilen sich ein bisschen auf. Also er kriegt jetzt nicht einfach 7,5 Milliarden rübergeschoben. 5 Milliarden gibt es als Darlehen, 1,8 Milliarden für Investitionen, also direkt sozusagen, Investitionen in Bereiche wie Ernährungssicherheit und Digitalisierung, haben sie es genannt. 600 Millionen gibt es als Zuschüsse und davon sollen 200 Millionen fürs Migrationsmanagement sein. 200 Millionen fürs Migrationsmanagement. Der Trick ist, so ist zumindest meine Interpretation dieser Geschichte, die Milliarden gehen nicht direkt gegen Flüchtlinge, wie wir es bei der Türkei machen. Die kriegen ja richtig Geld für die Flüchtlinge, Milliarden. Sondern das ist jetzt in Ägypten super verschleierbar. Ja, sodass wir stehen zwar für 7 Milliarden gerade, Ägypten verspricht dafür, die Flüchtlinge unsichtbar zu machen, weil verschwinden tun die nicht. Aber wir können immer sagen, da haben wir ja nichts mit zu tun. Das ist ja Wirtschaftshilfe für Meerwasserentsalzungsanlagen. Abgesehen davon, Ägypten, das vergisst man gerne, Ägypten ist eine Autokratie und ist auch entsprechend korrupt. Und am Ende sind denen die Menschenrechte auch egal, und zwar noch wesentlich egaler als uns, falls jetzt irgendjemand sagen will, ja, aber uns interessiert das auch nicht. Doch, uns interessiert das. Wir reden wenigstens noch drüber und versuchen wenigstens irgendwie dahin zu kommen. Und was wir da machen, und das finde ich echt problematisch, ist, wir machen uns schon wieder von so einem Regime abhängig, und zwar abhängiger, als wir es sowieso schon sind. Und ich glaube, und das ist jetzt meine Prophezeiung, das wird uns langfristig auf die Füße fallen, weil wir immer erpressbarer werden. Und zwar nach dem Motto, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Einfluss auf irgendwelche Entscheidungsprozesse, wir brauchen mehr was weiß ich was. Gebt mal her, sonst schicken wir euch einfach den halben Sudan vorbei. Ja? Und mich würde wirklich nicht wundern, wenn dieses ganze Flüchtlingsthema am Ende langfristig, ein Ende wird es da ja wahrscheinlich nicht geben. Wenn dieses ganze Thema langfristig wirklich um ein Vielfaches teurer wird, als wenn wir Europa zu einem entsprechenden, ich sag mal, Einwanderungsland oder Einwanderungsraum wirklich umbauen würden.
Und auch mit dem entsprechenden Mindset, so dass man den Leuten das erklärt
alles,
und sagt:
Alles, Leute, alles. Wir müssen das erklären, wir müssen hier die Türen aufmachen, wir müssen alle, die kommen, das ist ja, was ich schon seit Jahren sage, alle, die hier reinkommen, erstmal einen Besen in die Hand, macht die Straße sauber, hier hast du Mindestlohn und dann qualifizieren wir euch und dann haben wir auch irgendwann kein Arbeitskräfteproblem mehr in Europa. Problem ist halt, du riskierst damit deine Wiederwahl. Ne?
Genau, es ist halt ein langfristiges Projekt und damit, ja. Genau.
Und interessanterweise riskierst du deine Wiederwahl auf Kosten der nachfolgenden Generationen, die uns ja immer so irre wichtig sind, wenn es darum geht, den Reichen mehr Geld abzunehmen. Ne? Und das scheint mir sowieso, also es ist ein Politikproblem heutzutage. Du hast immer nur, du hast Lösungen, die sind kurzfristig sinnvoll. Natürlich ist das sinnvoll, kurzfristig, ja. Aber hinterher kümmert sich niemand mehr darum, das eigentliche Problem für die lange Frist zu lösen. Weil langfristig ist das das Problem der nächsten Regierung und wer weiß, ob ich da noch dabei bin.
Genau.
Ja, und Autokratie ändert daran übrigens auch nichts. Ja, liebe Bundesländer, die dieses Jahr wählen, in der Autokratie gibt es nämlich keinen Machtwechsel, sondern höchstens eine Machtübergabe, bestenfalls. Wo war ich? Was wollte ich? Genau. Ich wollte bezweifeln, dass, also ich habe gerade, was ist den Eindruck, wahrscheinlich ist das noch nicht mal nur mein Eindruck, sondern wahrscheinlich kann man das sogar nachweisen. Wir bauen gerade mit sehr viel Geld so einen Sperrriegel aus nordafrikanischen Staaten.
Ja.
Und bilden uns ein, dass wir damit langfristig den Migrationsdruck auf Europa aus dem Kessel nehmen zu können. Und ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube, das Gegenteil wird eintreten. Ich glaube, die nordafrikanischen Staaten, wir werden irgendwann durch die nordafrikanischen Staaten erpressbarer sein, als wir es durch Russland jemals waren und als wir es durch China jemals sein können. Und was mich noch mehr erstaunt ist, dass es keine Partei zu geben scheint, die wenigstens mal eine wirklich alternative Lösung vorschlägt und diskutiert und immer wieder einbringt und sonst wie. Sondern alle scheinen auf diesem kurzfristigen Zug aufgesprungen zu sein und das war's.
Ja.
Also selbst so migrationsfreundliche wie die Grünen, die Linken und sowas, selbst da reicht's nicht aus, was die machen.
Ja, also beziehungsweise die Grünen sind jetzt auf eine Art ganz furchtbar geknebelt durch diese Ampelkoalition, habe ich den Eindruck.
Matthias von Hellfeld hat in einer der Geschichtsunterrichtssendungen, die ich mit ihm mache, den habe ich auch gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Irgendwas mit der SPD auch, wo ich gesagt habe, was ist eigentlich passiert? So, ne? Also weil SPD ist, genau, denkst du, SPD ist keine soziale Partei mehr, das hat mit Sozialdemokratie nicht mehr viel zu tun, was diese Partei bietet und sowas. Und dann habe ich ihn halt gefragt, was ist da passiert? Weil Matthias ist ja ein alter Sozialdemokrat und Historiker und so. Der sagte, dass das Hauptproblem der SPD, hat das auch auf ein Datum verorten können, ist, die haben sich irgendwann dazu entschlossen, staatstragend zu werden. Und in dem Moment, wo du als Partei staatstragend wirst, musst du Sachen mittragen, die eine nicht geringe Anzahl deiner Anhänger verprellen.
Ja.
Und die wenden sich dann ab und gründen einen neuen Verein. Das war bei der SPD die USPD, das war bei der SPD die Grünen, das war bei der SPD die WASG, das ist in Teilen auch die PDS, Linkspartei. Das siehst du jetzt bei der Linkspartei, spalten sich wieder
Wagenknecht.
Genau, bei den Grünen, die Klimabewegung, die eine eigene Partei werden will. Sobald eine Partei staatstragend wird, ist sie für viele Menschen, die sie vorher unterstützt haben, nicht mehr tragbar.
Ja.
Darum, oder daran leiden die Grünen jetzt, vermute ich auch. Ist jetzt mal sehr spontan formuliert, aber es klingt mir sehr schlau.
Das wäre ja auch nicht deine Idee.
Arschloch! Oh, wer ist denn da hinten gekommen gerade?
Ja, die Grünen und Klima, ich knüpfe mal an dieses Thema und wir schauen zu Tesla. Und zwar gab es diese Woche zwei Nachrichten zum Thema Tesla, die ich interessant fand und erwähnenswert fand. Und die erste ist sogar eine gute. Denn in Grünheide, wo ja die Gigafactory von Elon Musk steht.
Das ist übrigens ein anderes Wort für, also das ist, ich muss mich gerade mal kurz, ganz kurz, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, kurz aufregen. Gigafactory ist ein im Grunde Produktname, den Elon Musk seinen Fabriken gegeben hat.
Genau.
Das ist eine Autofabrik. Naja. Und wer jemals in seinem Leben eine Autofabrik gesehen hat, der wird sehen, das ist eine Autofabrik, nichts anderes. Mir geht das so auf den Sack, dass unser Qualitätsjournalismus immer nur noch den ganzen Bullshit nachlabert, den irgendwelche Leute vorlaufen. Es ist keine Gigafactory, es ist eine Autofabrik. Schneid das raus, das war ja, also das war furchtbar, es ist eine Autofabrik. Autofabrik.
Ja, ich hoffe, ich habe mit meiner Betonung des Wortes klar gemacht, wie albern ich den Begriff finde. Jedenfalls gibt es in Grünheide jetzt einen Betriebsrat.
Super. Ach komm.
Ja, genau. Und in,
sehr cool.
In diesem Betriebsrat hat die IG Metall, die IG Metall Tesla Workers heißen die, also es ist sogar eine Untersparte der IG Metall, die haben die meisten Sitze, als gewählt wurde, gefolgt von der sogenannten Liste Giga United. Die sind wohl auch ein bisschen auf den Namensnap reingefallen. Jedenfalls hat die IG Metall angekündigt, dass sie jetzt, wo sie eben den Betriebsrat haben und da auch stärkste Kraft sind, dass sie Tesla stärker in Sachen Umweltschutz auf die Finger schauen wollen. Also da gibt es ja viele Debatten rund um Wasser, zum Beispiel in der Umgebung Grünheide. Und dass sie auch dafür sorgen wollen, dass es zum Beispiel, was es anscheinend bisher gab, keinen Lohnentzug mehr bei Krankheit geben dürfte. Außerdem wollen sie gern einen Tarifvertrag abschließen, in dem sollen dann auch höhere Löhne beschlossen werden und kürzere Arbeitszeiten. Mhm. Die Zusammenfassung des IG Metall Bezirksleiters fand ich sehr schön, der nämlich sagte, ein besseres Tesla ist möglich. So, willkommen in Deutschland, liebe Tesla-Fabrik.
An der Stelle ein kleiner Hinweis auf einen YouTube-Kanal, den ich sehr, sehr gerne mit großem Amüsement mir immer wieder angucke. Der Kollege heißt Adam Something. Mhm. Und der macht so Rant-Videos gegen Technologie-Bullshit.
Ja.
Also guckt sich halt an, was gibt's denn immer wieder für einen Schwachsinn. So The Line, dieses 170 Kilometer lange Haus in Saudi-Arabien zum Beispiel. Selbstfahrende Taxis hat er auch mal auseinandergenommen. Flugtaxis sowieso und so. Und dessen letztes Video ist über diesen rollenden Müllcontainer von Elon Musk. Mhm. Diesen Cybertruck, weißt du?
Ja,
das,
ja,
wo
ja.
Du hinten nicht mal in den Pickup ein Fahrrad reinkriegst.
Ah.
Sehr, sehr lustig. Kann ich nur empfehlen zu gucken. Ich habe wieder sehr lachen müssen.
Naja. Die zweite Nachricht kam diese Woche bei der Taz. Da ging es nämlich um die Frage, besseres Tesla, wie könnte das gelingen? Ist denn Tesla eigentlich so klimafreundlich, wie die Leute, die Dinger kaufen, wahrscheinlich denken? So? Weil, ja,
wahrscheinlich nicht.
Genau, also im Vergleich jetzt auch mit anderen E-Autos sind sie nicht so wahnsinnig klimafreundlich. Also natürlich verglichen mit einem Verbrenner, das sagt der ADAC, die meisten E-Autos erreichen unterm Strich spätestens nach 60.000 Kilometer einen Vorteil, also einen klimafreundlichen Vorteil gegenüber Verbrennern. Und wenn unser Strommix noch besser wird, also die 60.000 Kilometer gelten für den aktuellen Strommix, wenn unser Strommix aber besser wird und noch mehr erneuerbare Energien da drin sind, dann wird diese Klimabilanz auch noch besser und nach vielleicht sogar schon 30.000 Kilometern hat sich dann ein E-Auto gelohnt. Jetzt ist es aber so, dass selbst das kleinste Modell von Tesla heutzutage ein SUV ist und damit um die 200 Kilogramm mehr wiegt als zum Beispiel die Elektrovariante vom VW Golf. Mhm. Und dann kommt natürlich ganz schnell die Physik ins Spiel. Ja, je schwerer ein Auto ist, desto mehr verbraucht es auch. Was musst du lachen?
Ich habe mir doch letztes Jahr diesen E-Scooter gekauft,
ja,
der angeblich irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, irgendwie 30 oder 35 Kilometer Reichweite hat, mit mir dickem Kind drauf, aber nur 18 weit
fährt. Kommt auch die Physik ins Spiel, genau. Jetzt macht Tesla keine offiziellen Angaben, wie viel Treibhausgas zum Beispiel bei der Herstellung der Tesla-Batterie entsteht. Man schätzt aber, dass es auch deutlich höher ist als bei der Batterie vom E-Golf. Und dann kommt natürlich auch noch das nervige Platzproblem dazu. Ne? Je größer das Auto, desto weniger Platz für zum Beispiel andere Autos, Fahrräder, ja, Fußgänger und so weiter. Also insbesondere jetzt in der Stadt.
Ja, das ist ja auch das Problem bei diesen großen Fahrzeugen.
Ja.
Das ist ja gar nicht das.
Genau. Ja. Und also es gibt definitiv E-Autos, deren Klimabilanz garantiert viel, viel besser ist als die von Tesla. Und offenbar hat Elon Musk jetzt darauf auch reagiert oder wird reagieren, denn Ab 2025 soll die Produktion eines sogenannten Baby-Teslas starten. Mhm. Der Baby-Tesla soll viel kleiner sein und vor allem auch viel weniger kosten, nämlich nur 23.000 Euro.
Naja, sagen wir mal so, der Cybertruck, ne, der sollte 40.000 Dollar kosten und ich glaube, er kostet etwas über 60 in der Basisversion.
Sehr schön.
Elon Musk sagt. Der ist,
ich wollte auch jetzt nicht empfehlen, einen Baby-Tesla zu kaufen, weil... Es gibt da, den verlinke ich auch, einen sehr interessanten Artikel darüber oder viele interessante Artikel eigentlich darüber, wie Tesla die Rechte des Käufers einfach aushebelt. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, ja, du denkst, du kaufst einen Tesla, aber er gehört dann noch lange nicht dir. Es gibt immer wieder Berichte, dass Leute aus ihrem Tesla ausgeschlossen werden, weil das nämlich zentral geregelt werden kann, also von Tesla selbst. Zum Beispiel, da gab es einen Fall eines Kanadiers letztes Jahr, dessen Tesla ein Problem hatte, was wohl viele Teslas haben, die im Jahr 2013 oder 2014 gebaut wurden. Da lief Flüssigkeit in die Batterie rein. Dadurch ist die Batterie auf Dauer natürlich kaputt gegangen. Und als sie dann kaputt war, hat das Auto einfach komplett dicht gemacht und er kam nicht mehr rein. Der ist da nicht mehr reingekommen.
Ja.
Auch nie wieder. Also der hat das Ding dann verkauft.
Ist mir vor Jahren nie wieder.
Ja, also der ist nicht reingekommen. Der hat es dann verkauft und dann hat der Käufer hat gesagt, naja, er probiert jetzt einfach mal alles, um da irgendwie reinzukommen.
Mhm. Ja, ist mir vor Jahren schon mal erzählt worden, dass auch wenn du einen Tesla gekauft hast und den verkaufst, hast du noch lange nicht die Lizenz an diesem Fahrzeug mitverkauft, sondern der neue Eigentümer des Fahrzeugs, dem gehört das dann irgendwie noch weniger und das ist alles
furchtbar. Alles total furchtbar und demnächst man sollte laufen wir dann sich wirklich nicht darauf einlassen. Man macht letztendlich Geschäfte mit einem Wahnsinnigen, das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
Das erstens, aber das ist ja nicht auf Tesla beschränkt. Also sind ja diese ganzen hochkonnektiven Fahrzeuge, die da unterwegs sind. Also im Grunde musst du heutzutage, wenn du zum Autohändler gehst, darfst du das Auto nicht mehr nach Optik oder Komfort oder sonst was aussuchen, sondern musst erstmal auf die Datenschutzvereinbarung gucken. Also musst du erstmal sagen, geben Sie mir mal alles, was ist, ne? Geben Sie mir mal hier das End-User License Agreement, geben Sie mir mal die Euler von der Karre und dann überlege ich mir, ob ich Ihr Auto kaufen will oder ob ich das nicht kaufen will. Weil ich das auch diese, was war denn das? War das BMW, wo zwar eine Sitzheizung eingebaut ist, aber wenn du sie nicht bezahlst, funktioniert sie nicht? Solche Sachen.
Das ist dann wahrscheinlich auch ein Abo, oder?
Das, wundern würde es mich nicht. Wahrscheinlich erstmal nicht. Wahrscheinlich kriegst du die Sitzheizung die ersten 5 Jahre zum Festpreis und dann kriegst du irgendwann eine Mail, wo sie sagen, ja, wir stellen unser Angebot auf Abo um, um in Zukunft noch besseren Service zu liefern oder was da immer steht, wenn sie umstellen. Das ist alles ganz, ganz furchtbar und unerträglich.
Das ist echt.
Also ich kann jeden verstehen, der hingeht und sagt, nee, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich kaufe mir jetzt irgendwie einen kleinen Verbrenner und fahre den die nächsten 25 Jahre, bis ich in Rente gehe. In der Hoffnung, dass ich mit diesem ganzen Connectivity-Schnickschnack nichts mehr am Hut habe.
Ja, das ist ungefähr die Entscheidung, die ich getroffen habe, als ich gesagt habe, ich kaufe mir ein Lastenrad und fahre Bahn.
Ja, zum Beispiel. Ja. Also, aber wenn du Auto fahren musst oder unbedingt willst, dann was willst du denn da machen? Also ich
ist eine Marktlücke dann, ne? Natürlich auch.
Die Marktlücke ist dann ein Elektroauto ohne Konnektivität, das halt einfach fährt.
Ja.
So schwer, ich denke auch immer, so schwer kann das doch nicht sein.
Ja.
Also das kann doch, weißt du?
Ja.
Auch wenn ich dann immer wieder über so Softwarefehler lese. Also im Moment habe ich öfter mal fliegen an mir vorbei ganz gravierende Softwareprobleme in VWs, in Elektro-VWs, die einfach mal Gas geben, anstatt zu bremsen. Sind
das
sehr
ist
wenig.
Lebensgefährlich.
Ja, es gibt so eine Webseite, ich hoffe, ich finde die noch. Es gibt so eine Frau, die hat das Problem und die hat angefangen, so Fälle zu sammeln. Das sind im Moment noch so wenige, dass man auch immer noch sagen kann, naja, vielleicht habt ihr auch tatsächlich einfach mal aufs Gas getreten, statt auf die Bremse. Aber trotzdem, dass das überhaupt möglich ist. Also das war ich nicht, das war das Auto. Hallo?
Naja, so viel zu, warum ihr keinen Tesla kaufen solltet.
Warum ihr Online-Umfragen in die Tonne treten könnt.
Auch schön.
Das ist eine Geschichte, ist 1 Monat alt, war diese Woche aber erst in der Zeitung. Das hatten die dann wahrscheinlich im Stehsatz. Liebe Kinder, der Stehsatz ist jenes Ding bei der Zeitung und bei überhaupt allen Medien, in das fertige Berichte gepackt werden. Also so eine Schublade, in der liegen fertige Berichte, die nicht zeitkritisch sind. Ja, sowas habe ich auch. Zum Beispiel der Geschichtsunterricht bei mir bei Vrindt. Wir haben da einen Produktionsvorlauf von ungefähr 2 Monaten. Das heißt, das ist erstmal im Stehsatz. wenn du so willst. Also es ist fertig, aber noch nicht veröffentlicht. So, und das haben Zeitungen, die haben das erfunden, weil sonst hieß es nicht Satz. Fernsehen hat das auch, diese ganzen Nachrufe und so, wenn mal wieder jemand stirbt. So, eine Wissenschaftlerin und ein Wissenschaftler von der Konrad-Adenauer-Stiftung haben mal ein Experiment gemacht, und zwar zum Thema Online-Umfragen. Deren Frage war, welche Methode liefert vertrauenswürdige und repräsentative Ergebnisse? Ich zitiere. Während Telefonverfahren auf reine Zufallsstichproben setzen, werden in Online-Erhebungen mit Nicht-Zufallsstichproben nur Personen erreicht, die eine gesteigerte Bereitschaft zur Teilnahme aufweisen. Die Ergebnisse von Nicht-Zufallsstichproben, also von Online-Umfragen, schwanken ungewöhnlich stark und liefern daher unzuverlässige Ergebnisse. Jetzt gehen die Firmen, die so Online-Umfragen machen, hin und sagen, ja, aber wir gewichten unsere Ergebnisse, ja. Also, ne, die rechnen Geschlecht, Alter, Bildung und sowas, rechnen sie dann raus und sagen, und dadurch, dass wir das gewichten, ist es dann aber wieder repräsentativ. Und es stellt sich raus, nein. Gewichtungen sind kein Garant für Repräsentativität. Sie können fehlende Gruppen nicht ausgleichen, also Offliner oder ältere Menschen. Unbekannte Abweichungen, und das ist das Spannende, unbekannte Abweichungen werden durch Gewichtungen nicht korrigiert, sondern gegebenenfalls verstärkt. Das heißt, die machen zwar diese soziodemografischen Korrekturen in den Daten, wen sie aber nicht finden dabei ist, den Typen, der denen da oben mal ein Signal senden will.
Ja, ja.
Das sind unbekannte Abweichungen. Also du weißt gar nicht, ob derjenige, der für Ja oder Nein gestimmt hat, vielleicht ganz andere Gründe hatte, für Ja oder Nein zu stimmen, als die Sache selbst. So. Mhm. Sie haben es nachgerechnet bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, haben Abweichungen gefunden und konnten diese Abweichungen aus den Daten nicht erklären. So. Jetzt sagen sie, Mixed-Mode-Verfahren könnten diese soziodemografischen Probleme der Telefonmethode lösen, würden aber qualitative Mängel durch den Online-Teil mit sich bringen. Weil das ist so, im Moment scheint das so ein bisschen modern zu sein. Ja, wir machen Mixed-Mode-Verfahren, wir machen Telefonumfragen, aber dann auch nochmal online, dann mischen wir diese Daten alle, machen dann wieder Gewichtung und dann ist das aber ganz bestimmt repräsentativ. Ist es nicht. Selbst wenn Mixed-Mode-Verfahren funktionieren könnten, haben wir Mixed-Mode-Verfahren praktisch nicht und sind auch noch sehr weit davon entfernt, insbesondere den Online-Teil dieser Mixed-Mode-Verfahren auf die Reihe zu kriegen, weil immer noch viel zu viele Leute nicht online sind.
Ja.
Und sie schreiben, daher ist eine reine Zufallsauswahl der einzige Weg zu einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe. Zum jetzigen Zeitpunkt kann das vor allem mit Telefon- oder Face-to-Face-Befragungen realisiert werden. Zukünftig kann sich das durchaus ändern. Das setzt voraus, dass die gesamte Bevölkerung das Internet nutzt. Zusätzlich muss das genutzte Online-Access-Panel offline über eine Zufallsauswahl aus der Gesamtbevölkerung rekrutiert werden. Eine Selbstrekrutierung der Befragten muss ausgeschlossen sein.
Ja.
Das ist Tagesspiegel-Checkpoint. Ja. Das ist die Umfrage im Tagesspiegel-Checkpoint. Die taucht überhaupt nichts.
Ja. Das habe ich mir aber vorher auch schon gedacht. Da weißt du dann halt, was Tagesspiegelleser aufregt.
Genau.
So, das weißt du dann.
Nee. Du weißt dann, was Tagesspiegelleser, die sich aufregen, oder Tagesspiegelleser, die sich hinreichend aufregen, um auf eine Umfrage zu klicken. Yeah. Das weißt du. Das ist ganz. Zusammenfassend, und witzigerweise, weil du gerade sagst, die habe ich mir schon gedacht, ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, dass Online-Umfragen irgendwie komisch sind. Jetzt habe ich da zumindest eine Bestätigung gekriegt. Also, Online-Umfragen sind bis auf Weiteres für die Katz.
Ich frage mich gerade, es gibt doch dieses Umfrageinstitut YouGov. Machen die nicht sogar nur Online-Umfragen? Ist das nicht deren Geschäftsmodell? Das ist ja jetzt ein bisschen bitter für die.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob die nur online machen. Mein Problem ist, wenn ich Online-Umfragen sehe, ignoriere ich die. Ich denke immer, ja, ist ganz toll, also bestätigt jetzt zwar auch meine Vorurteile, aber ich ignoriere es weitestgehend. Und aus irgendeinem Grund ignoriere ich Sachen von YouGov und Civi ganz besonders stark. Und ich habe keine Ahnung, warum, ehrlich gesagt, ob ich da irgendwann mal was aufgeschnappt habe.
Naja, ich konnte es leider auf die Schnelle auch nicht rausbekommen. Ah ja, doch, es ist eine Survey-App, die YouGov online sozusagen. Da kannst du dann auch freiwillig mitmachen mit dieser App und dann kannst du Fragen beantworten. Genau. Ja, naja. Oh. Das dann sollte man im Hinterkopf behalten, wenn mal wieder die nächste YouGov-Umfrage in allen Medien zitiert wird.
Naja, wenn vor allen Dingen die Politik anfängt, sich auf solche Dinge zu stützen, mhm. ja, das ist halt hochgradig unseriös dann.
Das außerdem.
Also weil Politik macht ja sowieso nur das, was ihre eigenen Vorurteile bestätigt letztlich.
Gut, also, ne, dazu neigen alle Menschen wahrscheinlich.
Ja klar, aber Politik sollte vielleicht über die Debatte, auch die Debatte innerhalb von Parteien und sowas, sollte sie vielleicht Mechanismen haben, die das ein bisschen egalisieren. Aber ist ja nicht, also ich kann jetzt nicht irgendwie sehen, dass die Linken mal eine rechte Idee verfolgen, weil sie sinnvoll ist, oder die Rechten mal eine linke Idee verfolgen, weil sie sinnvoll ist, sondern es ist immer so eine Fundamentalopposition. Und wenn dann eine Online-Umfrage deine Fundamentalopposition bestätigt, bist du umso stärker geneigt, diesen Weg zu gehen.
Das stimmt. Hier, Reiche und Rechte. Ich hatte letzte Woche, wer aufgepasst hat, erinnert sich, angekündigt, über Gloria von Thurn und Taxis zu sprechen. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, wie sie selber bitte gerne genannt werden möchte, was irgendein Adelsverein der ihr zuschreibt. Jedenfalls hat es dann in der Kürze der Zeit nicht mehr geklappt. Jetzt gibt es diese Woche einen weiteren Anlass, über das Thema zu sprechen. Das Oberthema lautet: Reiche unterstützen Rechte. Diese Woche nämlich hat die Taz berichtet, wurde bekannt, dass ein rechtes Netzwerktreffen in Hessen stattgefunden hat, die sogenannte Frankfurter Tafelrunde.
Allein der Name, so nennt sich niemand, der nicht irgendwie was Völkisches, also das ist nicht.
Jedenfalls wird die organisiert von Astrid von Luxemburg, das ist eine Kulturmanagerin, die halt gerne zu geselligen Abenden einlädt. Da gibt es dann leckeres Essen und RednerInnen zu den Themen Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Das Ganze ist für, Zitat, für Leute, die Wert auf persönliche Begegnungen legen, aber nicht auf einhellige Meinung. Zitat Ende. Und das Ganze stünde dann angeblich für, ich zitiere wieder, einen weltoffenen und unparteiischen Dialog. Zitat Ende.
Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, ja.
Ja, das ist
ein
bisschen.
Ich muss immer so lachen. Immer, wenn sich irgendjemand in seine Selbstbeschreibung schreibt, dass es darum geht, offen für alle Meinungen zu sein, auch kontroverse Meinungen zuzulassen, geht es am Ende
weder
darum.
Weder links noch rechts.
Genau, weder links noch rechts. Ich bin nicht rechts, aber ich bin kein Nazi, aber immer wenn irgendwo sowas steht, kannst du davon ausgehen, es sind Rechte. Und wenn du Pech hast, sind sie sogar extreme Rechte.
Ja, naja, jedenfalls, was der Faschist Bernd Höcke mit Weltoffenheit zu tun hat, das möchte Astrid von Luxemburg auf Taz-Nachfrage nicht beantworten. Der war nämlich 2016 bei einem dieser Essen dabei. Das war noch relativ zu Beginn der Höcke-Karriere, muss man auch sagen. Aber da hatte er die sogenannte Erfurter Resolution schon geschrieben. Also das ist der Text, der sozusagen dazu beigetragen hat, dass es in der AfD selber den Flügel gab. Also der ist daraus sozusagen hervorgegangen. Und dieser Text war da halt schon ein Jahr alt. Darin standen auch so Gedanken, wie es bräuchte eine Bewegung des Volkes gegen den Multikulturalismus, wie es ja immer von den Rechten genannt wird, und auch gegen Gender Mainstream natürlich. Also man hätte da schon, denke ich, wissen können, wer Bernd Höcke ist. Und ein weiteres Beispiel eben für die Unterstützung von rechten Netzwerken ist, und das wollte ich letzte Woche eigentlich erzählen, Gloria von Thurn und Taxis. Wie gesagt, sie selbst nennt sich Fürstin.
Nein, das ist ein Namenszusatz, oder? Ist das nicht, Adelstitel sind jetzt Namenszusatz? Das ist alles so lächerlich. Gott.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es irgendeinen Verein, in dem die Adeligen sich irgendwie gegenseitig dann ermächtigen, sich solche Beinamen zu geben oder so. Aber es ist mir
auch
ist
das nicht
wurscht.
So wie Otto Graf Lambsdorff und so?
Das weiß ich.
Also klar gibt es Adelsvereine. Ich meine, irgendwie, natürlich, die muss ja. Ne?
Ja, ja.
Irgendwie müssen sie ja versuchen zu verschleiern, dass es für den ersten Grundbesitz keine Quittung gibt.
Kurz gebraucht. Jedenfalls, die gute Gloria, der wird schon länger vorgeworfen, rassistisch und homophob zu sein. Also sie hatte auch, es gibt eine schöne Sammlung von Sprüchen, die sie so schon alle rausgehauen hat. Die Pille sei quasi Abtreibung. Und wenn man genug betet, dann ist man vielleicht irgendwann nicht mehr schwul und solche
Afrikaner
Dinge.
Afrikaner schnackselt gern.
Ja,
warum
genau.
Haben die so viele Kinder, hat sie
auch
immer gesagt.
Das ist auch von ihr, genau, absolut. Also sie passt eigentlich wunderbar zur AfD. Aber es passt natürlich auch prima zur sogenannten Werteunion. Und darum hat die Fürstin auch zusammen mit Hans-Georg Maaßen letzten Sommer zu einem Spendendinner eingeladen. Mit dabei war auch Gernot Möhrig, das ist dieser Ex-Zahnarzt, den wir alle nicht kennen würden, wenn es Korrektiv nicht gäbe. Der ist nämlich berühmt geworden, weil er das Treffen unter Rechtsextremen in Potsdam letztes Jahr organisiert hat, wo auch Martin Sellner zu Gast war und seinen Masterplan für die deutsche Rechte vorstellen durfte. Zur Erinnerung, dieser Masterplan ist im Wesentlichen die Idee, dass man langfristig sich darauf einstellen sollte, Menschen mit nicht deutschen Wurzeln oder anderer Hautfarbe oder was auch immer einem gerade nicht passt,
nicht
zu deportieren.
Nicht der rechten Gesinnung, genau.
Genau. Euphemistischer Titel des Ganzen ist Remigration. Genau, und Martin Sellner übrigens, das war auch eine gute Nachricht diese Woche, hast du mitbekommen, den haben sie in der Schweiz einfach verhaftet und wieder rausgeschmissen aus dem Land, das finde ich.
Ja, ist ein Medienstunt. Ich habe die Woche, ich weiß nicht, ob es mittlerweile veröffentlicht ist, ich habe die Woche mit Natascha Strobel, der österreichischen Politikwissenschaftlerin, genau über sowas gesprochen und die sagt, naja, das ist halt, die Medien haben halt genau das gemacht, was Sellner wollte. Ja, sie haben darüber berichtet. Dabei sollte man genau über sowas nicht berichten. Das fand ich ganz interessant.
Auch nicht darüber, dass er das gegen ihn einfach, nee.
Wozu?
Ne? Weiß nicht, um zu zeigen, dass man eine wehrhafte Demokratie ist. Doch.
Ist man? Ja. Sitzen Nazis in unseren Parlamenten? Sind wir eine wehrhafte Demokratie?
Das ist jetzt wieder eine andere Frage, aber.
Ja. Und Sellner ist kein Politiker, ja? Darf man nicht vergessen. Hört euch alle den Übermedien-Podcast an.
Natürlich, das machen wir, Holger. Sehr gerne.
Danke. Der Spiegel hat auch eine Geschichte diese Woche. Und zwar über die geheimen Geldgeber des Kompakt-Magazins. Das ist diese rechtsextreme Postille aus irgendwie hier im Berliner Speckgürtel. Und da werden auch einige Namen genannt, leider nicht alle Namen, sondern einige werden nur beschrieben als industrieller, tralala. Ich verlinke das mal, ist hinter der Paywall, aber weiß nicht, vielleicht lohnt sich ja den Spiegel zu kaufen. Manchmal lohnt sich das ja. Einen habe ich noch, und zwar habe ich noch ein Gedicht hier. Ja, das fiel mir gerade ein, als du sprachst. Es ist von Erich Fried. Möglicherweise kennst du es, ich trage es mal vor. Es heißt Kinder und Linke. Wer Kindern sagt, ihr habt rechts zu denken, der ist ein Rechter. Wer Kindern sagt, ihr habt links zu denken, der ist ein Rechter. Wer Kindern sagt, ihr habt gar nichts zu denken, der ist ein Rechter. Wer Kindern sagt, es ist ganz gleich, was ihr denkt, der ist ein Rechter. Wer Kindern sagt, was er selbst denkt und ihnen auch sagt, dass daran etwas falsch sein könnte, der ist vielleicht ein Linker.
Das gefällt mir. Ja, sehr schön.
Habe ich mir gedacht, darum, und das ist ja genau dieses nicht links, nicht rechts, wir sind für jede Meinung offen. Das ist exakt das, ja. Noch was Schönes ist passiert diese Woche. Also was heißt schön? Wir haben ja alle diese Organspendeausweise im Portemonnaie.
Ja.
Wir ja alle, immer, überall.
Oder halt im Handy, ne? Das geht ja auch.
Oder halt im Handy. Noch viel besser. Seit dieser Woche ist irgendwie ein bisschen ich habe das Gefühl, ein bisschen untergegangen, obwohl es überall berichtet war, aber irgendwie ist es nicht ventiliert worden. Also, im Moment stehen 8.500 Leute auf Wartelisten für eine Organtransplantation. Die meisten davon hätten gerne eine Niere, die zweitmeisten eine Leber und die Drittplatzierten hoffen auf ein neues Herz. So, bisher, also Organspenderausweis oder Organspenderausweis im Handy notiert. Und seit dieser Woche gibt es ein Organspenderegister. Und zwar ein Organspenderegister online. Das ganze Ding ist gerade im Aufbau, also so schrittweiser Aufbau. Im Moment brauchst du, um dich da zu registrieren, noch dein Perso mit dieser Ausweis-App und persönliche Identifikationsnummer, diese EID, ne? Um dich zu legitimieren. Ab Juli soll das auch über deine Krankenversicherung gehen, dass du dich da registrieren kannst. Der Eintrag ist freiwillig, der Eintrag ist kostenlos. Und wenn du einmal registriert bist, kannst du den jederzeit ändern, diesen Eintrag. Kannst du sagen, nee, meine Leber kriegt ihr nicht. So. Die Tagesschau ist daraufhin hingegangen, hat mal rumgefragt, wie ist denn das eigentlich in anderen Ländern? Weil es gibt schon in anderen Ländern freiwillige Organspenderegister. Hat das denn eigentlich was genutzt? Und sie zitieren den medizinischen Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation und der sagt, bislang gäbe es in keinem Land, in dem so ein Register eingeführt ist, einen Beleg dafür, dass das einen akuten oder einen Langzeiteffekt auf die Zahl der Organspenden hatte. Das heißt, das Ding ist gut gemeint, aber wahrscheinlich wird es auch ewig nur gut gemeint bleiben. Und das Problem mit den Organspenden werden wir nur gelöst kriegen, wenn wir das sogenannte Opt-out-Verfahren machen. Also jeder und jede ist Organspenderin, außer du widersprichst. Aber ja, immerhin kann man da jetzt hingehen und sich registrieren lassen. Und das finde ich super, weil die sowieso schon so einen Ausweis in der Tasche haben. Mein Problem ist halt immer, ich habe so ein winziges Portemonnaie, dass der Organspenderausweis eins der ersten Dinge ist, was rausfliegt, wenn es zu dick wird.
Mhm. Ja, wie gesagt, du kannst es ja auch im Handy bei diesem Notfallpass angeben.
Ja, aber da muss ja auch dann immer erstmal einer rankommen und so. Eigentlich, und das ist ja
in
das
Gute.
In den
Notfallpass kommst du ja auch ohne das Face-ID ran, das ist ja der Trick.
Wenn ich einen Motorradunfall hatte, ist, glaube ich, das Handy das kaputt. Letzte, was sie suchen. Hm. Nein, es ist das Letzte, was sie suchen. Und kaputt, genau. Von daher super. Also ich werde mich da dann nachher, wenn ich meinen Perso gefunden habe, den ich rausgeschmissen habe, weil mein Portemonnaie zu dick war.
Volker.
Ja, ja.
Ich ziehe mir eine gute Nachricht vor, denn sie passt genau zum Thema. Die gute Nachricht der Woche kommt nämlich auch aus dem Bereich Organtransplantation. Und zwar ist es weltweit erstmals gelungen, einem Menschen erfolgreich eine Schweineniere als Ersatzorgan einzusetzen. Du hast gerade gesagt, Nieren werden am häufigsten gebraucht. Ja. Und tatsächlich wurde das jetzt gemacht. Also der Mann, der diese Schweineniere bekommen hat, war eben an einer lebensgefährlichen Nierenkrankheit erkrankt. Mhm. Und diese Schweineniere war genetisch verändert worden. Ah, ich hatte was Ähnliches neulich schon mal berichtet. Da hatten wir über Virensuppe gesprochen.
Ich meine, wir hätten so, genau, gerade auch, hatten wir da nicht, ja?
Ja. Und genau, und das Massachusetts General Hospital in Boston hat jetzt eben mitgeteilt, dass die Operation 4 Stunden gedauert hätte und jetzt der Patient sich ziemlich gut erholen würde und wohl bald entlassen wird. Und das klingt erstmal alles so, als ob es tatsächlich funktioniert. Also das ist ja schon lange, wird schon lange dran geforscht. Schon seit den 1980er Jahren guckt man, ob man nicht sogenannte Xenotransplantation, also vom Tier auf den Menschen, ob man das nicht hinbekommen kann. Arbeitet eben vor allem daran, dass man das Erbgut der Spendertiere verändert. Ne? Also weil sonst eben das Organ abgestoßen werden würde. Also die Abstoßungsreaktionen wären ohne diese genetische Anpassung wohl auch noch viel, viel schlimmer als das ohnehin schon. Also Spenderorgane werden immer abgestoßen vom Immunsystem, aber von Schweinen noch viel schlimmer. Genau. Also wenn das Schule macht und jetzt ist es eben tatsächlich ein erstes Mal gelungen, dann ist das tatsächlich eine Hoffnung für wahrscheinlich Zehntausende Menschen, die auf ein Spenderorgan angewiesen sind. Und das Schwein ist anscheinend besonders gut geeignet dafür.
Ja. Ich hätte auch eine gute Nachricht. Soll ich oder soll ich bis nach Scham warten?
Dann warte doch kurz und wir gucken mit Scham Jaff diese Woche mal auf den afrikanischen Kontinent. Da gab es nämlich einen Bericht von Simone Schlindwein und ihrem Kollegen in der Taz, die mal geguckt haben, was ist eigentlich in den verschiedenen afrikanischen Ländern, wo es einen großen Einfluss gab, was ist eigentlich passiert, nachdem letztes Jahr die Wagner-Gruppe implodiert ist und sich aufgelöst hat. Was ist in diesen afrikanischen Ländern, wo die sehr stark präsent waren, jetzt los? Und das hat sich die Scham genauer angeschaut und berichtet das.
Ja, Simone Schlindwein und Mirko Keilbert haben da ein Riesending geschrieben. Also auf jeden Fall, da müsste man sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit nehmen, um den Gänze zu lesen. Aber kurzum geht es um die Frage, als der Wagner-Boss letztes Jahr, Prigozhin, damals umgekommen ist, wie ging es eigentlich weiter mit Wagner? Vor allem, wie ging es weiter mit Wagner-Aktivitäten in Afrika? Und die kurze Antwort ist, Wagner ist jetzt umgebrandet. Afrika Corps heißt jetzt Russlands neue, ganz offizielle neue Einheit, die die Interessen der russischen Regierung in Afrika durchsetzen soll. Und der Deal ist sehr einfach und sehr lukrativ. Wir geben euch Waffen und ihr gebt uns Gold und andere Ressourcen. Eigentlich hat Russland ja 2017 ja mit einem anderen Geschäftsmodell in Afrika angefangen, nämlich mit lukrativen Minenaktivitäten in der Zentralafrikanischen Republik. Heute gibt es in der Sahelregion viel, also in Anführungsstrichen prestigeträchtigere Unternehmungen, nämlich
Terrorbekämpfung in Anführungsstrichen, die eben sehr teuer ist und wofür eben viele verschiedene Regierungen, wie beispielsweise Mali, Burkina Faso und Niger in Form von Gold- oder Urankonzessionen für russische Unternehmen bezahlen. Und was für ein Deal das ist für Russland. Es gab einen Untersuchungsbericht von verschiedenen MenschenrechtsaktivistInnen letztes Jahr. Die hat eben besagt, dass Russland seit der Invasion der Ukraine rund 2,5 Milliarden US-Dollar Profit allein aus dem illegalen Goldhandel mit Afrika geschlagen hat. Also sehr, sehr lukrativer Deal. Und im Gegenzug fließen Waffen regelmäßig nach Afrika und zwar in sehr großen Mengen. Allein in der Zeit zwischen Mai und Juli, also in diesen zwei Monaten letztes Jahr, landeten in Uganda rund 70 Frachtflüge aus den Emiraten. Also das heißt ungefähr manchmal sogar viermal am Tag, also Flugzeuge voller Waffen. Das berichtete eben das Magazin Africa Intelligence. Und von Uganda aus geht es dann halt weiter nach Mali, Burkina Faso, die Zentralafrikanische Republik, in den Tschad und natürlich auch in den Sudan, wo die RSF ja sozusagen der Rezipient ist von diesen Waffenlieferungen. Und aus der Vogelperspektive betrachtet, macht diese Entwicklung gerade auch mehr Sinn, wenn man sich den westlichen Einfluss in Afrika nochmal etwas näher anschaut. Denn der Westen verliert immer mehr Einfluss dort. Also die Geschichte könnte so schreiben, Russland gewinnt mehr Einfluss und der Westen verliert immer mehr Einfluss. Und vor allem in den drei Sahelstaaten Burkina Faso, Mali und Niger, das sehen wir gerade sehr, sehr deutlich, weil die haben sich innerhalb des letzten Jahres, da haben sich anti-westliche Militärs an die Macht geputscht, die nichts mehr mit dem Westen, sprich also konkret mit Frankreich zu tun haben möchten, als ehemalige Kolonialmacht eben. Und Frankreich war zuvor nämlich immer noch in diesen Ländern militärisch präsent. Das sind sie jetzt nicht mehr. Die Putschisten in den drei Ländern haben eigentlich alle Kooperationen mit westlichen Ländern beendet und die haben eine Allianz gegründet, vor allem erstmal eine Militärallianz, aber mit Bestrebungen für eine politische und wirtschaftliche Allianz. Das muss, wie das aussieht, das ist noch unklar, das wird gerade noch verhandelt und natürlich haben sie auch ein Militärabkommen mit Russland geschlossen. In Afrika selbst blicken die Menschen auf diese ja zunehmende russische Stationierung oder Einflussnahme ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Die Wagner, Söldner, die haben grausame Menschenrechtsverbrechen begangen. Das weiß man in diesen Ländern natürlich immer noch. Aber sehr viel mehr zu der Reaktion der Bevölkerung zu diesen Entwicklungen, die habe ich, also steht zumindest nicht in diesem Artikel geschrieben. Aber vielleicht schreiben ja Simone Schlindwein oder Mirko Keilbert, der auch in Afrika lebt, in Tunis. Genau, also würde mich auf jeden Fall mehr interessieren, wie die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung vor allem auf diese Entwicklungen gerade guckt. Es gab einen Menschen, den sie da interviewt haben, der gesagt hat, also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so ein neuer Ost-West-Konflikt und wir schauen hier gerade irgendwie zu, wie das hier passiert. Ich lese momentan auch zufälligerweise ein Buch von Simone Schlindwein, das ist aber eines ihrer älteren Bücher. Das ist ihr Buch zur EU-Migrationspolitik in Afrika, Diktatoren als Türsteher Europas, heißt das Buch. Und es wurde auch mal ins Englische übersetzt. Letztes Jahr aber hat sie ein anderes rausgegeben, nämlich Der grüne Krieg. Da geht es eben darum, wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird. Sie hat ja auch jahrelang Recherchen in Kongo und Uganda gemacht. Sie lebt ja auch dort. Und konkret geht es in dem Buch vor allem auch darum, wie in mehreren afrikanischen Nationalparks Menschen im Namen des Tier- und Pflanzenschutzes eigentlich vertrieben, entwurzelt, ja, kriminalisiert, verschleppt, sogar getötet werden. Das Buch ist auf jeden Fall auf meiner Leseliste. Ja, also da ist so viel passieren, gerade was so Russland und Afrika angeht. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass sie diesen Long Read geschrieben haben. Und den kann ich jedem empfehlen für dieses Wochenende. Einfach mal so 20, 25 Minuten Zeit beiseite legen.
Da habe ich auch noch einen. Ich habe nicht nur Simones Buch gelesen, sondern ich habe mit Simone auch gesprochen und zwar mit Simone Schlindwein und Dominic Johnson, beide von der Taz halt. Mhm. Und zwar über ein Buch, das die beiden geschrieben haben. Es ist mittlerweile 8 Jahre her und das Buch heißt Tatort Kongo, Prozess in Deutschland. Da geht es um Völkermord in Ruanda und Hutu-Miliz und sowas. Hutu-Miliz und so weiter. Ich wollte nur ein bisschen angeben, dass ich mit der auch schon mal geredet habe.
Sehr gut. Und wieder einen Podcast empfehlen.
Genau.
hier, was ist eine gute Nachricht?
Ja, der World Happiness Report ist mal wieder erschienen. Der World Happiness, also es gibt das Sustainable Development Solutions Network, also ein Netzwerk der Vereinten Nationen. Da geht's, wie der Name schon sagt, um nachhaltige Entwicklung. Also, ne, da tun sich halt Leute zusammen, die so Ideen haben, wie man nachhaltig entwickelt. Und die geben halt jedes Jahr den World Happiness Report raus. Den Glücksbericht, wie es in der deutschen Presse gerne heißt. Die wichtigste Datenquelle ist ein alter Bekannter, und zwar Gallup, das Gallup Institute. Die machen ein Gallup World Poll, also eine Weltumfrage. Da werden die Befragten gebeten, ihr derzeitiges Leben, ich zitiere die Wikipedia gerade, gesamthaft anhand einer Skala von 10 für das bestmögliche Leben bis 0 für das schlechtmöglichste Leben zu bewerten. Da kommt dann, fällt dann jedes Mal eine Tabelle raus, so ein Ranking, ja, auf Platz 1 und Platz und darüber berichten dann hier bei uns immer alle, also über den Platz, auf dem Deutschland steht. Dabei ist es eigentlich vollkommen egal, auf welchem Platz von diesen 143 Plätzen Deutschland steht, weil da stehen ganz andere interessante Daten drin. Es sind sehr viele Daten. Es ist wieder so eine Wochenendlektüre mit vielen Grafiken und sowas. Auch regional aufgeschlüsselt nach Asien, nach Afrika, Subsahara-Afrika, Nordafrika und so weiter. Wenn es um Lebenszufriedenheit geht, da siehst du normalerweise und würdest auch erwarten, ein bestimmtes Muster, und zwar überall gleich. Die jungen Leute sind zuversichtlich. Die Mittelalten sind desillusioniert. Und die Alten werden wieder glücklicher. Anders ausgedrückt, zwischen 30 und 60 hast du die schlechteste Laune. So. Eigentlich, und das ist auch in den meisten Regionen der Welt noch so, aber, ich zitiere aus dem Bericht übersetzt mit DeepL, Norwegen, Schweden, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Spanien sind Länder, in denen die Alten heute deutlich glücklicher sind als die Jungen. Während in Portugal und Griechenland das umgekehrte Muster zu beobachten ist. Sie haben sich negative Emotionen angeguckt, die gibt es heute überall häufiger als im Zeitraum von 2006 bis 2010, wo sie das schon mal angeguckt haben. Nur in Ostasien und in Westeuropa, da sind die negativen Emotionen nur leicht gestiegen. Also alle haben schlechte Laune, die Ostasiaten und wir nur ein bisschen schlechtere Laune. Mit einer Ausnahme, und zwar Mittel- und Osteuropa. In Mittel- und Osteuropa ist das Auftreten negativer Emotionen oder Häufigkeit negativer Emotionen in allen Altersgruppen gesunken.
Ach.
Wie gesagt, im Gegensatz zum Rest der Welt. Am häufigsten haben sie in Südasien und Afrika, Subsahara-Afrika, also südlich der Sahara, haben sie am häufigsten eine Zunahme negativer Emotionen gesehen. Insbesondere bei älteren Leuten. Schöner Satz. Die Menschen leben glücklicher in Ländern, in denen die Gleichheit des Glücks größer ist.
Ja.
Das heißt, da, wo die Leute durchschnittlich am besten gelaunt sind, sind alle am besten gelaunt. Alle Top 10 Länder, auch ein interessantes Datum, alle Top 10 Länder, mit Ausnahme von Australien und den Niederlanden, haben weniger als 15 Millionen Einwohner, während von den Top 20 Ländern nur Kanada und das Vereinigte Königreich mehr als 30 Millionen Einwohner haben. Ich weiß nicht, seit ich denken kann, also ich habe das, irgendwann haben wir das mal unter Substanzeinfluss formuliert. Das muss, oh Gott, das muss Mitte der 1930 Jahre her, so ungefähr. Seitdem bin ich der festen Überzeugung, dass wir versuchen, Politik, also Steuerung im Wesentlichen, in zu großen Einheiten zu machen. Darum fand ich auch damals mit, wie hieß diese, die dann ein bisschen den Anschluss verloren hat, diese Professor Ulrike Gero. Ulrike Gero, die hat ja auch so diese Schumann-These vom Europa der Regionen und nicht Europa der Vaterländer und sowas. Also kleinere Einheiten. Und da steht zumindest drin, dass kleinere Einheiten glücklicher sind.
Ja.
Ob das daran liegt, dass es kleinere Einheiten sind, steht dann nicht. Was sie sich auch angucken, ist eine Sache wie zum Beispiel Hilfsbereitschaft und Wohlwollen.
Ja.
Und da steht was sehr Interessantes drin. Der Anstieg des Wohlwollens ist für alle Generationen groß, besonders aber für die Millennials und die Generation Z, die noch eher als ihre Vorgänger bereit sind, anderen in Not zu helfen.
Oh.
Und wenn das nicht eine gute Nachricht ist, dann weiß ich es nicht.
Das ist eine sehr schöne, ich habe gerade ein bisschen Tränchen.
The kids are all right.
Ja, sag ich doch immer. Schön. Jetzt müssen wir irgendwie wieder dieses Tränchen und den Kloß im Hals loswerden.
Soll ich nochmal kurz gucken, was Schreckliches raussuchen?
Nein, das machen wir nicht. Wir machen jetzt sofort den Limerick der Woche. Okay. Das Thema war Mütze nicht. Und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Im Bundestag sprach der Herr Mützenich: Wir liefern doch unsere Geschütze nicht. Die Lösung muss sein, wir frieren die ein und beten zum Herrgott, beschütze mich.
Ah, super, Geschütze nicht. Rolf, Geschütze nicht, gefällt mir.
Sehr schön.
Ich nehme Simon. Ich frage mich, Rolf aus Mützenich, was soll denn diese Grütze, sprich? Konflikte einfrieren? Ich kann's nicht kapieren. Du brauchst doch was auf die Mütze, nicht?
Ja, ich habe auch geschwankt zwischen Simon und Sören.
Mützenich, Grützenich.
Und Sören hat eine kurze Zusammenfassung der Meldung von letzter Woche geschrieben. Im Plenum erklärte Rolf Mützenich, worauf seine Ablehnung stütze sich. Doch lang war es nicht hin, bevor jeder Sinn ne Hirn- und gefühllosen Grütze wich. Und ich wollte nochmal darauf hinweisen, falls ihr Probleme mit dem Versmaß habt, wie ein paar Leute auch ganz offen in den Kommentaren geschrieben haben, dann schaut mal auf taschenpoesie.de vorbei. Ich verlinke das auch extra in den Shownotes. Da hat nämlich der Ohrenblicker Anleitungen geschrieben, wie man einen ordentlichen Limerick zu schreiben hat.
Wie ein Limerick ordnungsgemäß zu schreiben sei.
Ja. Das erhöht auf jeden Fall eure Wahrscheinlichkeit, hier in der Sendung vorgelesen zu werden, wenn das Versmaß stimmt. Also vorbeischauen. Was machen wir für ein Thema für die Woche?
Was habe ich denn hier? Cybertruck, Elon Musk, Online-Umfragen, Nazi-Finanzierung, Organspende.
Ja, da könnte man vielleicht auch auf Schweineniere gehen. Das ist ein bisschen.
Oh, das ist aber ein bisschen speziell. Nicht bei Organen. Also, sag du doch mal was.
Ja, ich weiß nicht. Ich gucke gerade, ob wir Elon Musk hatten wir schon.
Oh.
Den können wir also nicht nehmen. Dann hätte ich noch Fürstin Gloria im Angebot.
Adel.
Adel. Ja, Adel ist auch schön.
Der deutsche Adel.
Der deutsche Adel.
Adel im Limerick.
Ja.
Das der deutsche Adel in Vers und Reim.
Das ist, klingt schon fast nach einem Buch.
Es gibt ein, ja, das ist auch ein Buch, aber es gab mal einen Autoren, der kam, das war ein Großbauer aus dem Westfälischen oder so. Mhm. Der Typ hieß Erich Schulte-Berge und war ein schlechter Autor. Ich rede jetzt über die 1980er Jahre, wenn überhaupt. Doch in den 80ern muss das gewesen sein, dass wir über den gestolpert sind. Der hatte halt so viel Geld, dass er alles, was er geschrieben hat, im Eigenverlag herausgegeben hat. Dem konntest du schreiben, hast gesagt, ich würde gerne von Ihnen mal was lesen. Dann hat er dir ein Paket geschickt. Darin unter anderem, er hat Theaterstücke geschrieben. Müsste ich sogar noch eins von dem hier haben, einen Einakter. Der war der festen Überzeugung zum Beispiel, dass wenn Kinder genügend Trampolin springen würden, würden sie nicht drogenabhängig werden. Also so ein Typ war das. Und der hat unter anderem ein Buch gehabt, das hieß Beim Tafeln nicht schwafeln, glaube ich.
Ja.
Oder war das schon? Also Weisheiten der Völker in Vers und Reim hieß das Buch. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Titel oder der Untertitel des Buches war, aber da stand halt sowas drin wie Beim Tafeln nicht schwafeln. daher habe ich diesen...
Ja, sehr schön.
Ansatz. Wo habe ich dieses? Das habe ich gar nicht.
Nee, ja, Holger,
ich habe es hier. Da ist es. Warte, pass auf. Das muss es sein. Hier. Erich Schulte-Berge. Das Weltverbesserungskomitee. Ein Schauspiel mit Musik. Erste Auflage aus Marl. So, ja. 1988. Beteiligte Personen. Maria, ein rauschgiftsüchtiges Mädchen. Jürgen, ihr Freund. Frau Jung, Vorsitzende des Weltverbesserungskomitees, Herr Jung, Arzt, eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern und andere. Erste Szene. Die Terrasse eines Hauses, dahinter eine Rasenfläche, auf dem Freizeittrampolin hüpfen Kinder. Auf der Terrasse tagt das Weltverbesserungskomitee, drei Ehepaare verschiedenen Alters. Sie plaudern bei Kaffee und Kuchen. Und so weiter. Mhm. Okay. Und dann wird gereimt. Herr Meier, die Welt zu verbessern haben wir uns vorgenommen. Frau Meier, wir sind dabei noch nicht ganz weit gekommen. Und so weiter und so weiter.
Oh Gott.
Interessant ist, dass ich das, die Idee, also Weltverbesserungskomitee, so habe ich meine Sendereihe genannt, als ich noch Hörertalk gemacht habe, was ich irgendwie ganz schön finde. Es hat heute Tag das Weltverbesserungskomitee. Dann haben wir halt Sachen gesammelt,
die man verbessern kann. War es auch für was Nütze.
Letztlich ist ja alles für was Nütze und sei es für eine Geschichte in einem Podcast.
Ja, sehr schön.
Wollen wir das mal aufführen? Eigentlich müssen wir das aufführen.
Bei unserem Live-Podcast?
Ja.
Ja.
Wir sollten nicht palavern, sondern handeln. Hier, ein Komitee wird nicht die Welt verwandeln. Wir sollten nicht palavern, sondern handeln. Handeln heißt das mit Haubitzen schießen? Die Feuerblitze würden mich verdrießen. Ist das schlecht? Alter Vater.
Ey, komm, wir müssen mal hier langsam zum Börsenticker kommen. Wir können jetzt hier so ausufern, das geht nicht. Montag.
Es geht wieder bergauf.
Dienstag.
Vorsichtiger Optimismus vor Paul-Aussagen.
Mittwoch.
Geldpolitik treibt den Dow Jones auf Rekord hoch.
Donnerstag.
Zinseuphorie treibt Börsen zu neuen Rekorden.
Und Freitag.
DAX steigt erstmals über 18.200 Punkte.
Oh, Mensch, da war ja was los diese Woche.
Aber so richtig. Also es war wirklich richtig. Also es ist echt dramatisch. Wäre schön, wenn die Märkte so blieben, dann wäre die Rente gesichert. Naja, nicht ganz, aber doch. Also wäre schön, wenn es so weiterginge.
Dann kein Faktencheck heute und damit sind wir direkt am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die die Sendung möglich machen. In erster Linie seid das ihr. Unsere Hörerinnen und Hörer, also falls ihr noch nicht dabei seid und aber wollt, dass die Wochendämmerung immer weiter und weiter geht und vor allem auch unabhängig bleibt, dann schaut auf wochendämmerung.de vorbei. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer dieser Wege geht über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die uns so viel Geld jeden Monat zukommen lassen, lesen wir jetzt deren Namen vor.
Zins 1.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Ich glaube, Babette findet es auch scheiße, dass ich sie immer Babette nenne. Entschuldige, Babette. Alexander Bonsack ist traurig, dass es O. Chamberlain gibt, sieht aber weit und breit keinen Churchill.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Der Olaf und der Fiete. Letzterer weist ersteren nachdrücklich hin auf die direkte Nähe zur Organisation.
Der Maya-Fanclub für mehr Hundesnacks.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Helft mit, Trump zu verhindern, indem ihr eure amerikanischen Kontakte darauf hinweist, dass Trump auch für Europa eine Katastrophe wäre. Und sprecht sie aufs Lincoln Project an.
Doppeldecker-Fahrrad.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Der Dösewicht grüßt seinen Busenfreund Dennis aus dem schönen Bonn. Ich würde gern mal wieder gemeinsam mit dir achtarmig die Schweinskopfsülze pökeln.
Ist das irgend so ein Kink? Oder ist das einfach der Jan?
Arndt J. Kästner.
Was? Keine Kapern?
Jule Kron.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli. Miam, miam, miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Wing Commander Lord Fleschards Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist es, so zu tun, als ob Arbeitgeberanteile an den Sozialabgaben nicht auf Kosten der Arbeitnehmer gehen.
Ja, Word. Denn das... Ja, gut, kann ich mir auch rege ich mir ich finde das, also alleine der Begriff Lohnnebenkosten ist eine solche das ist... Das reinste Framing, das ich überhaupt noch kenne. Der Begriff Lohnnebenkosten. Naja, Christi Tür nicht zu. Das sag ich doch, Christi Tür nicht zu.
Joachim Tullas.
Nein.
Ne, Joachim Urlas.
Ja. So, dann muss und so weiter.
Jens Wiewig.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Jan und Steffi empfehlen euch die Anmeldung zum Tag der Klimademokratie am 27.04.2024 per Videokonferenz führen BürgerInnen-Klimagespräche mit Politikerinnen des Bundestags. Wir können dringende Fragen stellen oder einfach zuhören.
Janine Schöne.
Ich mach das nicht. Ich lese hier keinen Morsecode vor.
Dann Lisa und Sebastian.
Aber du hattest doch so einen Übersetzer vielleicht. Also das würde ich vorlesen, wenn du das da
rein. Ja, aber das habe ich jetzt gerade nicht mehr parat.
Das macht nichts. Dann Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Mir fällt gerade ein, wie dieser eine, wie heißt der nochmal, dieser berühmte Radiomoderator, wie der sein Mikrofon immer hat, das mache ich jetzt auch mal, vielleicht klinge ich dann so ähnlich. Wo waren wir?
Bei Florian Beisel.
Alice und Biele.
Liese grüßt die Siedler bis Montag auf Katan.
Peter Blachani.
Jan Blendek.
Björn Borna, da jetzt.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Aktuelles aus dem Fach.
Anstrengend.
Es ist auch so laut, ich muss mich mal ein bisschen leiser.
Ja, nee, das macht der extra. Also der hat.
Ich level dich ja hinterher, aber.
Wer ist der denn?
Jetzt bist du zu leise. Du kannst jetzt nicht aufhören, so zu reden.
Ich habe ja. Also, du meinst, ich soll weiter dicht rangehen wie alle anderen auch, weil sie herausgefunden haben, dass sie bei Großmembran dann noch mehr Bass klingen.
Ja. Na. Das ist sexy.
Ja. Nein, ich lasse das jetzt kommen.
Okay, wir lassen. Okay.
Höre auf.
Dann mache ich dich wieder lauter.
Mach dich mal.
Waren wir bei Klaus Breyer oder bei Daniel Bruckhaus?
Tja.
Oder hatten wir beide schon?
Du musst, Martin Buchka.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Stimmt, da waren wir schon. Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. CDU stellt neues Konzept auf Peitschenbasis vor, um mehr Menschen zum Arbeiten zu bewegen.
Heute dann Postillon, weil der Bundesrat das Cannabisgesetz durchgewunken hat. CSU-Politiker ertränkt Frust über das Cannabisgesetz in Alkohol. Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Nur in was, Clemens?
Antonio Coimbra de la Coronia y Azevedo.
Gian Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana!
Morste Techi weist auf die nächste technische Veranstaltung hin, die...
Technisch. Sieh das doch.
Die Dante e.V. Frühjahrstagung mit Vorträgen und vielen Gesprächen, 4. bis 6. April in Weimar im Nationalmuseum.
Weimar. Fein, fein, fein. Der Wind, das himmlische Kind.
Cristiano del Tauscho.
Martin Barfuß hat mal nachgerechnet. Umgerechnet muss jeder Bürger ca. 32,50 an Steuern im Monat dafür ausgeben, dass alle, die nicht arbeiten können oder sogar wollen, mit dem Existenzminimum versorgt sind. Günstiger kann die Vermeidung von Slums und Elend wohl kaum sein.
Ja, Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Das ist echt alles eine Scheindebatte, aber naja. Sagen selbst die Leute vom Jobcenter.
Funktioniert ja, ja, ja. Ja, ich hatte eigentlich auch vorgehabt, mich nochmal lang und breit mit diesem, wie heißt das, diese neue Sozialhilfe oder wie sie es genannt haben, also dieses Papier von der CDU zu beschäftigen. Weil anhand dieses Papiers kann man nachweisen, dass die CDU eine rechte Partei ist und auch mit Fug und Recht rechts genannt werden kann. Mhm. Ist eigentlich ganz schön. Also, ich meine, klar, das ist ja auch kein Problem, rechts genannt zu werden. Das haben ja nur die deutschen Rechten ein Problem, damit rechts genannt zu werden. Das ist ja eigentlich auch ganz interessant, ne?
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht der zweieckigen Erde frisst das dreieckige Loch des runden Kindes.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn-Anne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
Ricardo Guatta.
Jonas Günther.
F&H.
Annika H.
Simon Häkler.
Enigmatic Handbags.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sven Hennessen.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam mit J wie in Joghurt. Jenny und Stefan Herzog.
Michael Heine.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
You can't write a Teillegalisierung without Illegalisierung.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Das wärmste Jäckchen ist ein Konjäckchen.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer elementarer. ein Konjäckchen zu viel gehabt, ne?
Hat
der Oberfrittenbach, ach so.
Du darfst nochmal, komm. Du schaffst das.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer elementarer Graben.
Hat Uroma eine Urum, ist Urum, ist Urum, die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Annette K.
Tobi K.
Bobby K.
Philipp Kahn.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikaze.
Jasmin Kieseliermack.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Klimper Klimper.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski, wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kulfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Kathi und Joni wünschen sich Wochendämmerung live.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Martin Meschke.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossem.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Nils Plantold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht aufmerksam auf den Weltwassertag.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Ich glaube an das Gute im Menschen und so weiter.
Florian Rempel.
Sabine Rebschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Rü Rutz.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Wann kommt denn endlich Jürgen Schäfer?
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Danke und schöne Grüße.
Susan Schulze.
Dirk Schumann.
Chip, Chip und Chap und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Zu Hause ist nicht da, wo der Schlüssel passt, sondern da, wo das Herz sich wohlfühlt.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Und hier die Abspannsaphorismen. Blasenstein.
Pfotenziegelstein.
Pommesstein.
Thomasstein.
Sabine Stern.
Suse.
Steins werden weniger.
Die Steins? Ja.
Und Steinschwund.
Steinschwund. Ja, das ist, weil die Leute immer die Steine mitnehmen. Das sollen die mal lassen. Suse und Martin Stöckert.
In Norwegen war das verboten. Ne? Wenn sie in Norwegen dich am Flughafen mit Steinen vom Strand irgendwo gefunden hast, du Ärger gekriegt.
Ja.
Wo waren wir? Larissa Struzina.
Genau. Günther Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Ich mag Züge und die Wochendämmerung.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und so weiter.
Naja, komm, lies, weil sonst ist es nicht so ein schöner
Und etwas Zeit. Spät dran auch Danke für die liebe Postkarte.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
berauschen sich am Frühling und Priscilla und Gwyneth Molesworth, oder wie ich neulich im Deutschlandfunk gehört habe, Molesworth, verkramen die Winterpullis im Schrank schon mal ganz nach hinten.
Sebastian und Henry.
Fauli, das Faultier hängt ab und macht alles ganz langsam.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Sebastian verweist auf Fuchsbrom von Friedland und gibt folgenden Lifehack. Wackelaugen auf die Kreditkarte kleben, damit man beim kontaktlosen Bezahlen wenigstens trotz der Preise noch ab und zu schmunzeln kann. Das ist eine sehr geile Idee. Aber die sind immer so dick. Da muss ich wieder irgendwas aus dem Portemonnaie schmeißen. Das ist auch blöd.
Den Führerschein. Andreas Waschk.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker und so weiter.
Martin Wiedmann.
Felix, der Weiterwerbung bei Vätern für eine lange Elternzeit machen will. Ohne meine Elternzeit hätte ich zum Beispiel verpasst, wie meine Mutter meinem 14 Monate alten Sohn das Anstoßen beibringt. Und das machen wir jetzt bei jedem Essen. So 100 Mal.
Kinder, mein Name ist Lindner. Ich lege hier an. Wird es ergiebiger, wenn ich gleich mehr anlege?
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Mapnbanafk.
Und Martin Ballasch. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Und das war die Wochendämmerung vom 22. März 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.